Lars, was gibt's?
Andreas, weißt du, was ich wirklich traurig finde?
Nee.
Dass es da draußen Leute gibt, die noch keine Homepage haben. Und weißt du, was ich noch trauriger finde?
Ja, nur sag's mir halt.
Dass es da draußen Leute gibt, die noch nie was von Jimdo gehört haben.
Oh, peinlich.
Das ist wirklich erbärmlich. Vielen Dank an unseren Sponsor Jimdo. Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein. Fertig.
Fertig. Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Ihr braucht dafür kein Vorwissen. Das funktioniert alles intuitiv. Ihr könnt einen eigenen Blog da reinpacken, Online-Shop, gar kein Problem. Ihr kriegt eine moderne, richtig schöne Website und ihr müsst nur Farben und Schriften anpassen und fügt dann eure eigenen Inhalte wie Texte, Bilder und Videos. Jetzt fragt ihr euch natürlich, gibt es bei Jimdo für jeden das richtige Paket? Ja, lautet die Antwort. Für 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Smartphone optimiert. Und Lars, bis heute wurden bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt.
Und ihr könnt von uns profitieren, wir können von euch profitieren, indem ihr einfach den Gutscheincode GAGREFLEX angebt, wenn ihr euer Jimdo-Paket holt. Gutscheincode GAGREFLEX, da erhaltet ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo-Pakets. Und damit herzlich willkommen zum GAGREFLEX Podcast. Heute nicht nur mit Andreas Lingsch und mir, sondern auch mit Jaco Wusch.
Hallo, hallo.
Hallo, Jaco. Schön, dass du da bist.
Wir ich freue mich auch.
Du bist extra aus Berlin hier angereist.
Genau.
Und hast uns schon mal ein paar Mal auf Instagram promotet und haben wir gesagt, die wollen wir hier am Tisch sitzen haben.
Ja, ich muss sagen, ich war sehr glücklich, als ihr gefragt habt. Ich konsumiere ja sehr wenig Podcasts, aber wenn dann jemand fragt, dann freue ich mich natürlich einen Arsch ab.
Das freut uns auch, dass ich dich gefreut habe und dass es dann auch tatsächlich geklappt hat, dass wir hier zu dritt am Tisch sitzen. Für alle, die dich noch nicht kennen, magst du vielleicht mal ganz kurz dich vorstellen? Du bist ja auch in den Medien tätig.
Genau, also ich bin 31, achso. Okay, ja, sorry.
Ja, ich bin auf Social Media unterwegs als Jaco Wusch und ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe einen Podcast, heutzutage gehört Instagram ja irgendwie, wird auch gleich damit eingereiht, ich habe einen Instagram-Kanal und da, gebe ich so meinen Senf zur Welt dazu.
Das kannst du heute auch tun, zu Rattenfragen.
Ja, das liebe ich auch.
Ja.
Deswegen mag ich euer Format so gerne.
Du hast auch extra vorher gesagt, du willst, dass eine richtig rattige Frage dabei ist.
Ja, ich finde es geil.
Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe erst überlegt, ob wir soft einsteigen und so, wie wir das gerne mal machen, um die Gäste ein bisschen soft an die Hand zu nehmen. In diesem Fall nimmt jemand anders etwas in die Hand. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ihr könnt eure Fragen natürlich auch immer schicken an mail@gagreflexpodcast.de. So zum Beispiel, jemand, der nicht weiter genannt werden möchte. Servus, Lingsch und Pausen. Als treuer Hörer, seit Folge 1 wende ich mich nun auch mit einem ernsthaften Problem an euch. Ihr hattet in einer eurer anfänglichen Folgen mal das Thema Hentai, Cartoon-Pornos, wo Lars meinte, dass er sowas wie Stevie Griffin, XXX March Simpson richtig ekelhaft findet und die Macher solcher Filme wirklich hasst. Genau sowas ist voll mein Ding, wahrscheinlich schon. Ich finde, viele Sachen aus den ersten Folgen könnten wir heute so gar nicht mehr machen. Das war eine ganz andere gesellschaftliche Stimmung. Viel war im Aufbruch. Man wusste nicht, was gut, was falsch ist. Und daher auch dieses Zitat. Genau sowas ist aber voll mein Ding. Nicht nur die Art von Filmen, sondern vor allem die sogenannten Porn-Games haben es mir richtig angetan. Egal ob Cartoon, Hentai oder 3D, ich habe knapp 800 GB Material, welches ich auch regelmäßig nutze. Dadurch, dass ich Student bin und somit viel Zeit habe, masturbiere ich teilweise 6 bis 7 Stunden pro Tag und kann erst am Ende kommen, wenn das Spiel, die Spiele auch durchgespielt sind und ich jede Szene gesehen habe. Die Sammlung wird jeden Tag größer und ich habe das Gefühl, in einen Sog gezogen zu werden. Auf normale Sachen wie Freunde treffen, Sport machen oder ganz normales Zocken habe ich auch immer weniger Bock. Nebenbei sollte ich noch erwähnen, dass ich glücklich in einer Beziehung bin und der Sex auch soweit gut läuft. Allerdings habe ich seit dieser ganzen Porn-Game-Geschichte immer wenig Bock auf richtigen Sex. Meine Partnerin weiß davon natürlich nichts. Nachdem ich Nachdem ihr mich als Weirdo abgestempelt habt und euch ausgiebig über mich lustig gemacht habt, würde ich mich über ernsthafte Ratschläge zur Besserung meiner Situation freuen. Und damit nochmal herzlich willkommen beim Gag Reflex Podcast.
Ich habe ganz viele Fragen.
Ja.
Kannst du vielleicht nochmal den Titel vom Anfang vorlesen?
Porn Games.
Nein, mit so, Marge Simpson.
Stewie Griffin und Marge Simpson. XXX. Also wahrscheinlich okay. Stewie Griffin fucks Marge Simpson.
Genau, wo so Marge Simpson dann auf einmal Homer Simpson einbläst oder so.
Okay, verstehe. Ja. Ich hab mich vor allen Dingen gefragt, hat er gesagt, dass er 6 bis 7 Stunden am Tag masturbiert?
Ja.
Wann trifft er seine Freundin und hat Sex?
Vor allem, da hätte ich auch keinen Bock mehr auf Sex, wenn ich 6 Stunden am Tag onanieren würde.
Ja, aber ihr dürft nicht vergessen, das sind teilweise 17 Stunden am Tag ohne Masturbieren. Das ist schon eine ganz schöne Strecke. Ich meine, das ist mindestens 1,5 Staffeln Fargo, um mal was Zeitgenössisches zu zitieren.
Also, das würde ich als Weirdo bezeichnen. Da seid ihr mal im Klaren drüber, da hast du ganz genau recht. Das ist schon ziemlich weird. Also, nicht nur wegen dieser Hentai, ist es dann auch Hentai? Wenn so Marge Simpson oder irgendwie so ein Game.
Ich weiß nicht, ob Hentai das nur bezeichnet, wenn es aus dem asiatischen Raum kommt. Das kennt man ja, sage ich mal, so eine komplett vollgekleisterte Sailor Moon-Tante. Das sehen wir ja alle ganz gerne mal. Aber ich weiß nicht, wie das mit amerikanischen Sachen ist, wie den Simpsons.
Nee, deswegen, ich wollte sagen, unabhängig davon, auf was er onaniert, dass er schon 6 Stunden am Tag onaniert, das ist schon, offensichtlich hat er ein Problem. Ne? Also das ist ja wirklich schon eine Onaniesucht.
Aber wovon, er sagt Porn Games. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr Know-how?
Ich glaube, es werden Videospiele sein, also oder auch kleine PC-Games, die halt Sex als Thema haben, sage ich mal. Ne?
Aber du spielst dann wirklich das Spiel durch?
Ja, es gibt doch sowas wie dieses Spiele wie Leisure Suit Larry, wo man wirklich ein Pimp ist und dementsprechend auch Sex mit Frauen hat. Ich hatte ganz früher mal, ganz früher, im letzten Monat runtergeworfen, ein Game, das hieß die 3D-Sex-Villa. Und war exakt genau das. Man ist da als Typ durch die Gegend gelaufen und konnte da mit verschiedenen Partnerinnen Sex haben.
Aber brauchst du für das Spiel beide Hände?
Ja,
oder kannst du parallel masturbieren?
Naja, das geht schon.
Das ist eine verdammt gute Frage.
Die Controller sind ja heutzutage so gebaut, ne, dass zwischen die Sticks da auch genug Platz ist.
Ja, weil ich mich halt gefragt habe, wenn er sagt, dass er 6 bis 7 Stunden masturbiert, also bedeutet das, er spielt eine halbe Stunde und dann, oder?
Ja, er wird das nicht am Stück leisten können. Er wird da schon zwischendurch auch Pausen machen und die Hände mal vom Joystick nehmen, ne?
Ja, oder du brauchst halt so einen Masturbator, den du dann einfach über deinen Penis stülpst und dann holt der die einen runter.
Stimmt, die bewegen sich mittlerweile schon von alleine, ne?
Ja, ich glaube, da muss er da nichts mehr machen, kann ganz normal zocken. Aber ich finde es auch spannend, dass er wirklich dann erst kommen kann, wenn das Spiel durch ist. Also ihm geht es gar nicht um das Kommen, sondern er will wirklich dieses Spiel auch spielen.
Er ist im Prinzip mehr Gamer als Weirdo. Ne? Er möchte einfach Spiele durchspielen. Meine Güte, klar, dann haben die halt ein erotisches Sujet, das nimmt er dann mit in Kauf und masturbiert die Sachen ab, wie sie halt kommen, die Szenen. Aber im Grunde ist er einfach nur jemand, der richtig gerne an sich rumspielt.
Ich weiß nicht, ob man das noch als Erotik bezeichnen kann, wenn irgendwie so eine Tentakel in Anus von einer Frau reingeht und dann oben im Hals wieder rauskommt. So stelle ich mir zumindest Hentai-Porno vor.
Aber wenn es Marge Simpson ist, come on.
Das ist Blasphemie einfach. Ich kann damit nichts anfangen. Du offensichtlich auch nicht.
Nee, aber ich habe, also es gibt ja auch realistischere Hentai-Pornos. Das kann ich schon eher nachvollziehen.
Mit so Cosplayern? Nee. Was meinst du?
Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht die spezifischen Unterkategorien. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber es gibt ja auch, keine Ahnung, dieses asiatische Zeug, wo die Körper normal aussehen und keine Tentakel sind. Sowas könnte ich schon.
Abstoßend, ja.
Langweilig,
so,
ne?
Normale Titten, come on.
Ja, aber wenn da manchmal so vor, also auf manchen Seiten sind dann ja diese Werbungen und da sind dann schon manchmal krasse Sachen bei, da frage ich mich schon, wer sich das anguckt, aber offenbar, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist doch auch so ein Ventil für Leute, die eben entweder auf sehr starke Gewalt stehen oder auch vielleicht auch auf Minderjährige oder so ein bisschen pädophil veranlagt sind, dass die sich dann dadurch quasi eine legale Variante, obwohl, ist das legal? Ich habe die Frage, glaube ich, schon mal gestellt. Ist es legal, wenn so ein Baby.
Das war, du hast es bei NDA mal gestellt an Herrn Solmecke.
Das ist eine sehr
Das verwechselst du gerade.
Stimmt.
Aber es ist eine spannende Frage, ob das legal ist.
Ich glaube, da konntest du die Antwort nicht beantworten.
Ich glaube, er konnte es auch nicht.
Es war auf jeden Fall auch der Titel. Ja, soll mir irgendwas Illegale, Kinder sind Kinder. So, nochmal zur Klärung. Hentai bedeutet so viel wie Abnormität und Perversion und bezeichnet außerhalb des japanischen Sprachraums pornografische Manga und Anime. Und das sind hauptsächlich also im japanischen Anime gehaltene Pornografie.
Ja, wobei ich glaube auch, dass die Simpsons-Pornos, auch wenn die Simpsons ein US-Franchise sind, dass die dann auch von irgendwelchen Asiaten gemacht werden. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Da kommt alles Weirde her, ne? Da sind wir uns alle einig. Hat er denn eigentlich eine Frage gehabt?
Naja, die Frage ist natürlich, wie geht er damit um? Er hat ja trotzdem eine Freundin und in dieser Beziehung weniger Lust auf Sex. Man könnte zum Beispiel die Freundin stückweise dazu hinführen, dass sie selbst, sag ich mal, sich ein bisschen der Cosplay-Welt zuwendet und ihr vielleicht auch mal irgendwie so ein Kostüm mit rauslegen oder so. Da gibt's ja die Einsteigermodelle, sag ich mal, schon ab 9,99 oder so kriegt man ja schon mal. Da sie ein bisschen...
Die Krone von Sailor Moon dann wenigstens.
Ja, oder? Also, oh Gott, es gibt doch auch so ganz billige Simpsons-Outfits für Halloween oder so. Da kann man schon mal ein bisschen versuchen, sie da ranzuführen an sowas.
Finde ich auch nicht schlecht. Oder zusätzlich zu Cosplay, also dass sie sich so verkleidet, weil er steht ja auf Gamification, dass sie sich beim Sex irgendwie so wie bei einem Escape-Game so ein paar Aufgaben überlegen. Dass er darf erst bei ihr irgendwie an den Kitzler so sobald er irgendwie eine Aufgabe bestanden hat oder irgendwie ihre Finger lackiert hat. Also irgendwie so ein bisschen Gamification of Sex. Ich glaube, darauf steht er ja vor allem.
Aber das ist ja, also da geht es ja vor allen Dingen darum, den Sex krasser zu machen, weil die Pornos so krass sind. Aber also ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, dass von der Pornoseite, also ein bisschen, ich habe da letztens mit Freunden drüber geredet, dass wenn Leute sehr viel Pornos gucken, ganz oft man immer krasser wird. Mhm. Also im Sinne von, dass der man stupft einfach ab, weil der Reiz ist irgendwann nicht mehr da. Wenn du dir das 100. Mal irgendwie Schwester und Bruder angeguckt hast, dann willst du irgendwie einen Schritt weiter.
Findest du deine eigene Schwester nicht mehr geil, ja. Das Problem kennen wir ja alle. Ja.
Dann willst du immer weitergehen und bei diesen Hentai-Pornos kannst, also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Und ich glaube, dass das auch fürs, also im Alltag abstumpft. Und ich weiß nicht, ob auch wenn man vielleicht voll, also sorry, aber 5 bis 6 Stunden ist definitiv eine Masturbationssucht.
Ja.
Wäre es vielleicht ganz gut, da mal zurückzurudern und versuchen, sich ein bisschen zusammenzureißen.
Ja, vor allem, ich würde auch gerne mal seinen Tipp bekommen, was er für eine Handcreme benutzt, damit das nicht da komplett aufgescheuert ist da unten, also, ob er da irgendwie eine Genitalsalbe empfehlen kann. Weil 6 Stunden lang, allein schon, wenn ich 6 Stunden hier an meiner Hand irgendwie rumrubbeln würde da ja eine Wunde entstehen. Also ich weiß
was nicht. Du ja auch hast. Du hast da eine richtig große Wunde vom langen Rubbeln. Aber vielleicht könnte man ja auch einfach diese Spiele mit einbeziehen. Das würde natürlich bedeuten, dass das erstmal seine Freundin sagen muss. Aber man kann ja auch mit der Freundin zusammen mal so ein Spiel spielen und da vielleicht so anhand dieser Szenen so entlanghangeln und das so mit der eigenen Erotik verknüpfen. Das wäre wahrscheinlich der feuchte Traum dieses jungen Manns, mit der Freundin zusammen das gucken, ne, dann auch, es wird sich ja über ein paar Stunden ziehen, dann immer ein bisschen Tease and Denial und dann kann man da schön auch mal einen Nachmittag zusammen verbringen.
Aber er muss ja auch das Spiel durchspielen, aber du kannst ja noch nicht jedes
Spiel, also manchmal, sorry, ich muss weitermachen.
Ja, ja. Nee, aber ich meine, manchmal ist ja auch der Schwierigkeitsgrad vielleicht gar nicht so einfach von so einem Spiel. Also, was ist denn, wenn er das dann
meinst du, die sind super schwer?
Ja, vielleicht sind das richtig schwere Spiele. Und wenn er das ja nicht hinbekommt, hört er dann einfach auf oder sagt er dann, fuck it, jetzt wächst ich auf einen ganz normalen Porno.
Ja, vor allen Dingen, wenn du auch immer weniger Blut dann hast, um kleinere Rätsel oder so zu lösen, das ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil du hast dann irgendwie so ein erotische Level, wo du irgendwie jemanden penetrieren musst und dann hast du das geschafft und dann kommt aber so ein Rätsel, dann musst du wieder warten, bis das Blut irgendwie langsam zurückkommt in den Körper und ist dann so, oh nee, ist doch kein Rätsel, ist doch Sex, Rätsel, das ist schwierig, glaube ich.
Es ist ein bisschen übertrieben, wie du den Blutgehalt deines Genitals beschreibst. Oh, das ist das ganze Blut meines Körpers ist gerade da unten, das weiß ich ja.
Mann, wir haben einmal einen weiblichen Gast, Junge, nee.
Naja, also, was ich noch sagen wollte, jeder hatte mal so eine Phase, wo man sehr viel masturbiert hat. Meistens ist es ja dann irgendwie in der Pubertätsphase, wenn man sich gerade mal ein bisschen kennenlernt. Aber selbst in meiner größten Hardcore-Phase, wo man wirklich schon übertrieben viel masturbiert hat, habe ich keine 6 Stunden am Tag masturbiert. Also die Mutter,
ich glaube auch, das ist eine Störung.
Ja.
Also ohne das Böse zu meinen, da sollte man auch. Er hat ja auch nicht nur gesagt, dass er keinen Bock auf Sex hat, er hat gesagt, er hat kein Interesse mehr an seinen Hobbys und so. Das klingt ja schon irgendwie depressiv, sag ich jetzt mal. Und ich habe letztens noch mit jemandem drüber geredet. Kennt ihr Tanzverbot?
Mhm. Ja.
Und da haben wir noch darüber geredet, dass der ja ständig nur am Wichsen ist. Und
bitte,
da hat mein Freund zu mir gesagt, ja, aber ganz ehrlich, wenn du nur gemobbt bist und den ganzen Tag nur bei deiner Mutter oben im, keine Ahnung, auf dem Dachboden sitzt, da kann sowas bei Männern sich entwickeln, dass die dann einfach anfangen, den ganzen Tag Pornos zu gucken. Keine Ahnung.
Ja, das ist ja eine gute Voraussetzung für so Sexualstraftäter auch, ne?
Ja.
Die dann einfach zu wenig Sex hatten und dann hier Willy Wonka, nee, wie heißt der? Fritz Honka. Großer Unterschied zwischen Willy Wonka und Fritz Honka. Dann die Frauen abschlachtet, weil er sonst nichts bekommt. Oder
naja,
Priester.
Es gibt auch genug Pornosüchtige, die nicht gleich zum Knüppel greifen, das muss man auch mal sagen, die ganz normal ihr Leben mit einem Podcast oder zwei führen. Naja, das gibt's durchaus auch.
Pornosüchtige greifen schon zum Knüppel, kann man schon sagen.
Okay, gut, ja. Aber das ist, also du packst da mal wieder sehr viel in einen Topf, was eigentlich nach knapp 50 Folgen Gag-Geflex von dir klarer sein müsste, dass es doch sehr diversifizierter ist.
Für mich ist das ein Sexualstraftäter, der uns gerade geschrieben hat. Er sollte hinter Gittern.
Ein vermeintlicher Sexualstraftäter. Ja, er wird nicht mehr in der Lage sein, jemals vernünftigen Sex zu haben, ohne dass da ein Videospiel involviert sein wird. Es sei denn, er setzt sich da hart auf einen kalten Entzug.
Ja, glaube ich auch.
Wie du es gesagt hast, er hat kein Interesse mehr an Hobbys. Das ist eins zu eins das Gleiche, kannst du über fast jede Sucht sagen.
Ja.
Wenn du irgendwie dann, was weiß ich, süchtig nach einer Droge bist oder so, dann ist es auch so weit, dass du dann irgendwie deine Freundin verlässt dich, dein Freundeskreis verlässt dich und du hast keine Lust mehr auf irgendwas und dann, ja, hat eine Depression bevorstehen. Also, lass dich behandeln. Nächste Frage.
Wir brauchen so einen Arzt. Wir bräuchten so einen betreuenden Arzt.
Boah,
eigentlich langsam, wo wir das mal weiterführen, ne?
Ein Psychiater oder zu welchem Arzt würdest du ihn schicken?
Oder der Psychiater hat selbst so einen Podcast, wo er dann eure Antworten aufgreift und nochmal aufarbeitet für die Leute, die es...
Oh, ein Reaction. Ich glaube, wir haben viele Probleme, die einfach medizinisch zu lösen sind beim Urologen, aber eben auch psychotherapeutische Ansätze.
Das finde ich ja einen guten Spin-off tatsächlich, dass wirklich ein zweiter Podcast neben Gag-Reflex-Podcast, der immer unsere Aussagen nochmal analysiert. Und es muss halt ein Psychiater sein. Das ist mega cool, das Franchise wächst.
Müsste auch so ein extrem seriöser Typ sein. Ich brauche da keinen Clown, ja. Ich möchte da keinen, möchte gern Komiker. Es muss schon jemand sein, der wirklich eine Doktorarbeit auch an der Hand hat.
Ich würde mir aber wünschen, dass der auch halt körperliches Wissen hat. Weil zum Beispiel in der letzten Folge, wo es ums Urinieren ging, da hätte ich wirklich gern medizinischen Rat noch bekommen.
Ja. Ich meine, wir sind ja nebenbei an unseren Doktorarbeiten, so ist es nicht. Wir entwickeln uns ja weiter für den Podcast und versuchen da mit Händen und Füßen. Aber ist es nicht so schnell aufzuholen, was, sag ich mal, seit Archimedes über den Körper herausgefunden wurde. Mhm. Ne?
Müssen wir überhaupt noch eine schreiben oder kann man nicht den Podcast als Doktorarbeit einreichen?
Ich glaube, da könnte man einige Arbeiten drüber schreiben.
Ja, genau. Es war eine Anspielung auf die letzte Folge. Da ging es darum, dass einer so viel Handrang, nee, was war das? Er hatte.
Der musste ständig auf Klo und wusste nicht, ob es psychosomatisch ist.
Genau.
Und die Frage stelle ich mir jeden Tag, deswegen fand ich es mega spannend.
Er musste nur aufs Klo, wenn er weiß, dass die nächste Toilette relativ weit weg ist. Dann muss er sofort aufs Klo. So war das, ne?
Ja.
Irgendwie so ein bisschen eine Störung war. Ja, seitdem habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf dem Klo sitze. Ich denke, muss ich wirklich aufs Klo jetzt? Naja, könnt ihr euch ja noch reinziehen. Ja. Nächste Frage.
Zweite Frage, und jetzt nutzen wir mal direkt unsere weibliche Expertise. Frauen und Körbe. Hallo Andreas und Lars, ich wollte euch mal ein vergangenes Problem von mir senden. Im Alter von 16 Jahren habe ich einem Mädel einen Korb geben dürfen. Für mich erstmal kein Problem und danach brach der Kontakt auch ab. Nach wenigen Monaten erhielt ich auf einmal Droh-SMS, ja, damals noch kein WhatsApp. Mit Inhalten wie, du Arschloch, ich bring dich um. Nachdem es sich häufte und wohl kein schlechter Scherz war, schrieb ich zurück und wollte erstmal das Problem wissen. Darauf erhielt ich keine Antwort, denn ich wüsste schon genau, worum es ging. Irgendwann wurden die SMS dann Anrufe, in denen eine scheinbar 23-jährige männliche Person mich aufforderte, zu einem Treffpunkt zu kommen, um mich umzubringen. Dies tat ich, wie jeder annehmen kann, nicht. irgendwas.
Das war schlecht vom Mörder, ja, das vorher so anzukündigen.
Verdammt, er ist nicht aufgetaucht. Was meinst du, nicht aufgetaucht? Habt ihr das gesagt, dass ihr ihn umbringt? Ja, verdammt.
You had one job.
Ja. Irgendwann ließ ich meine Mutter mit ihm reden. Mom, kannst du für mich zu den Treppen gehen? Ja. Irgendwann ließ ich meine Mutter mit ihm reden und er spuckte nun die Geschichte aus. Das Mädchen von damals hatte erzählt, ich hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Meine Mutter klärte dann die Angelegenheit. Aber ich frage mich bis heute, was macht man mit verrückten Mädels, die einen Korb nicht verkraften? Habt ihr diesbezüglich ähnliche Erfahrungen gemacht? PS, mein Kumpel meinte anschließend nur darauf, du hättest doch lieber ein Schwein vergewaltigt als die.
Wow. Oh Gott. Gut, ich hoffe, sie hört diesen Podcast.
Ja. Okay.
Das hätte nun nicht mehr sein müssen, der letzte Satz. Aber ja, da haben wir natürlich eine absolute Expertin für so eine, ja, Frage.
Klar, auf jeden Fall. Ich war das.
Hast du schon mal so einen richtigen Korb bekommen und warst danach mega sauer?
Was ist, ja, die Frage ist jetzt, was ist ein richtiger Korb? Im Grunde, ja, okay, nein, alles fühlt sich ja an wie ein richtiger Korb, ne? Ab nein eigentlich.
Ja. Ich möchte es nicht ins Gesicht, es ist für mich ein klarer Korb.
Ich hab auf jeden Fall schon Körbe bekommen. Ich habe gerade einen auf jeden Fall, da bin ich 14 gewesen, aber es war trotzdem sehr hart für mein Ego, wobei sie auch eher reagiert wie eine 14-Jährige. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die waren, aber wer nach wie vielen Monaten, nach 6 Monaten hat das angefangen?
Mhm.
Das hat sie echt hart getroffen. Ja,
Also er war 16, wahrscheinlich war sie 12 dann dementsprechend, ne, in der Zeit.
Ja, ey, jeder reagiert ja anders und sie reagiert offenbar wütend und ich...
Mordlust.
Ich war dann, natürlich ist das Ego ein bisschen gekränkt, weil man wünscht sich ja immer, dass einen noch die Leute gut finden, die man selber gut findet, aber ich bin dann nach Hause gegangen und habe meine Wunden geleckt.
Ja, aber das ist ja auch das Richtige. Ich finde, das ist auch total erbärmlich. Wenn du schon einen Korb bekommst, bist du ja erstmal wirklich mit dem Gesicht im Dreck.
Ja.
Und dann willst du doch nicht auch weiter dein Gesicht im Dreck lassen, sondern du gehst doch dann mit erhobenem Haupt irgendwann mal durch die Gegend und sagst, scheiß drauf, ich stehe da doch drüber. Weil wenn du dann eben sauer noch auf die Person bist, dann zeigst du dir ja, guck mal, ich steck weiterhin in der Scheiße und du bist der Grund dafür, dass es mir schlecht geht. Da will ich doch dann eher zeigen, dass es mir besonders gut geht nach dem Korb.
Das ist aber auch leichter gesagt.
Ja, also ja, aber das ist, ich sag wieder so ein Lars Pausen einfach so daher, der sich dann die nächste Einserschülerin nimmt, ja? Ich hab auch schon einen Korb bekommen.
Och ja, das war einmal in 12 Jahren. Och, das war so schlimm an der Eisdiele, naja. Aber da habe ich einfach den Kopf nach oben und...
Nein, ich habe auch mehr als einmal einen Korb bekommen, aber bei mir war es wirklich dann immer so, das fühlt sich ja dann sehr erbärmlich an und dann will ich das doch nicht noch verstärken und dann vor allem auch noch mit Zorn oder sowas reagieren, sondern dann eher mit, nie wieder melden und ihr nicht mehr in die Augen schauen. Sowas könnte man ja machen, aber man muss jetzt nicht unbedingt einen Killer auf sie hetzen.
Die Frage ist ja auch, wovon reden wir hier? Von, hey, willst du mit mir ausgehen? Und jemand sagt nein. Oder von, wir hatten 9 Monate Sex und standen fast vorm Altar und dann habe ich gesagt, irgendwie bist du hässlich oder so. Keine Ahnung.
Original mir so passiert, ja.
Ich war lange Zeit blind.
Und ja, ja.
Ach du Scheiße.
Ja. Aber ich möchte mal kurz das dahinterliegende Thema ansprechen, was hier mir so als Sexismus so ein bisschen durchscheint. Ist es so, dass Frauen generell anders einfach mit Ablehnung umgehen? Weil als Mann ist man das, also man ist natürlich Lars Pausen mit Haaren wie ein Gaul früher. ist das natürlich gewohnt irgendwie, dass die Frauen auf einen stehen?
Kann dir keine Geheimnisse mehr verraten.
Ey. Ist es für Frauen trotzdem ungewöhnlicher, in so eine Ablehnungsphase zu kommen? Weil ja vielleicht doch immer noch der Mann derjenige ist, der dann letztendlich irgendwie zuschnappen soll und sich dann quasi so entblößt und sagt, okay, was hast du jetzt Bock oder nicht? Und man als Frau nicht so in die Situation kommt, wirklich den Korb zu kriegen?
Glaube ich nicht. Also ich habe schon einige gekränkte Egos, die scheiße reagiert haben.
Männer.
Männer, ja.
Ja.
Die dann irgendwo irgendwelche Lügen erzählt haben oder total beleidigt waren oder keine Ahnung, solche Geschichten irgendwie. Habe ich auch schon alles erlebt.
Auch von dir persönlich?
Ja, ja, also es gab, wo ich aufgewachsen bin, gab es auch mal jemanden, dem ich einen Korb gegeben habe und da habe ich die verrücktesten Geschichten auf einmal über mich gehört, die alle aus einer Quelle kamen. Also der muss so wütend auf mich gewesen sein, nach den 4 Wochen, die wir uns kannten, dass der dann losgezogen ist und irgendeinen Quatsch erzählt hat oder so.
Das finde ich immer so krass, dass es ja wahrscheinlich irgendwelche Themen gibt, die einem an der anderen Person stören, aber man ist ja zusammen oder man hat ein bisschen was und dann ist es irgendwie im Hintergrund und man denkt nicht dran. Und sobald man dann einen Korb bekommt, dann lässt man das alles raus, so was
ja.
man jemals eigentlich schon sagen wollte und das einen eigentlich schon vorher gestört hat, aber man war halt in einer Beziehung und hat es dann irgendwie runtergeschluckt. Das ist doch auch drauf. Bist du so ein Typ, der dann so richtig ausrastet?
Nein, aber ich lasse natürlich extrem, nee, also ich sag nicht, sie hätte mich vergewaltigt oder so. Einmal habe ich das gesagt, aber da, ich bin dann schon, natürlich, das nimmt mich dann schon mit, weil man geht ja all in auf eine gewisse Weise.
Ich habe doch nicht gesagt, dass es mich nicht mitnimmt.
Naja, im Prinzip hast du das so gesagt. Nein. Und wir werden es auf gagipedia.de danach lesen, wie
aber
du
bist
das
du
genau
denn, reagierst
hast.
Du mit Wut bist, oder bist du beleidigt?
Nein, enttäuscht, gebrochen.
Ja, das ist ja normal.
Jetzt natürlich nicht mehr, seit ich ein extremer Überflieger bin, hat sich das erledigt.
Aber du erinnerst dich noch.
Ja, war ja erst letzten Monat. Aber generell habe ich zum Beispiel ganz selten schon Körbe verteilt, aber nicht so klassische Körbe, sondern
Körbe.
Einmal wieder Kevin Körbe von der Medien. Sondern, also ein Korb bei vielen Männern ist ja okay, wir schlafen nur einmal miteinander. Es gibt ja selten so einen richtig harten Korb von einem Mann an eine Frau. Das gibt's doch selten. In Clubs ist doch das meiste, dass die irgendwelche Typen Frauen, naja, dann klappt's nicht, kriegst du einen Korb, zack. Du hast doch das selten als Frau in deinem Leben, dass du wirklich ernsthaft einen Korb bekommst.
Ja, wenn ich jetzt eben von Körben geredet habe, dann war das auch eher so, hallo, ja. Hallo, ich bin ganz doll verliebt in dich, möchtest du bitte mit mir zusammen sein? Und dann so, nee. Das habe ich jetzt so als Korb gesehen. Ich habe jetzt noch nie jemanden direkt gefragt, ob er mit mir schlafen möchte und er hat Nein gesagt. Aber ich habe es auch noch nie gefragt.
Ja, also. Genau, das da will ich eigentlich hin. Dass Frauen gar nicht so oft in ihrem Leben in die Situation kommen, so all in zu gehen und zu sagen, auf welche Weise auch immer, okay, ja, ich stehe auf dich, wie sieht's aus? Als Mann bist du doch schon noch häufiger in der Situation, das dann machen zu müssen. Selbst wenn die Frau dir Signale gibt, bist du doch dann der Typ, der sagt, okay, was ist jetzt?
Naja, aber das würde ich jetzt nur auf den klassischen Korb, dass du hingehst und fragst, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, dann kriegst du ein Nein. So. Aber es gibt ja auch den Korb im weitesten Sinne, dass du eine was weiß ich, Sexbeziehung oder so oder zumindest irgendwie ein Freundschaft-Plus-Verhältnis hast mit irgendjemandem oder man trifft sich häufiger und dann kommt eben irgendwann das Gespräch, will man eine Beziehung haben oder nicht? Und wenn dann der Partner sagt, nein, dann ist es ja auch ein Korb. Und das würde ich sagen, da gibt es keinen Unterschied zwischen Frau und Mann, oder? Vielleicht, da würde ich vielleicht zustimmen, versuchen Männern denen der Situation oft zu entgehen und versuchen eher die Frau so sehr zu provozieren, dass sie Schluss macht oder man versucht zu ghosten oder sowas. Auch schon gemacht, sodass man dann irgendwie sich gar nicht mehr meldet, was einfach das Asozialste ist.
Und Männer denken, das funktioniert. Also in meinem Umfeld sind so viele Psychofrauen, die dann hast du die auf dem Balkon stehen. Ja, oh, ich hab ziemlich viele Stalkerinnen um mich rum.
Und ich wohne im 10. Stock. Der klettert da hoch.
Also ich lasse meine halt alle rein, deswegen weiß ich nicht, wie krass
sie dann
werden.
Aber du meintest das ja eben bestimmt auch in Bezug auf Sex. Also dass es Männern sehr selten, nee, Frauen sehr selten passiert, dass sie fragen würden, willst du mit mir schlafen? So und ein Mann sagt so, nee.
Ja, das, was du beschreibst, Lars, ist für mich kein Korb mehr, weil dann hat man schon das, was man wollte als Mann. Nämlich erstmal den Sex. So, ob es danach dann zu einer Beziehung kommt, okay, ist für mich kein Korb mehr. Ein Korb ist für mich eine grundsätzliche Ablehnung von jemandem. Nachdem man miteinander geschlafen hat, ist es kann es auch noch ein Korb sein, wenn man dann sagt, die Frau will mehr.
Das ist ein romantischer
Korb. Aber eigentlich meine ich eher das, was Jaco sagt. Eigentlich meine ich eher diesen Teil.
Da müssen wir nämlich differenzieren. Es gibt die romantischen Körbe und es gibt die Sexkörbe. Und du sprichst von den Sexkörben.
Ja, der Hauptanteil von Körben.
Noch niemals. Das
jeden Freitagabend, jeden Samstagabend, Leute, geht mal wieder raus. Ich sehe das doch jeden Abend.
Ich glaube, das ist, du denkst in der Blase.
An Blasen.
Du denkst in der Männer-Sex-Blase.
Das ist meine Blase, meine
Hut. Ja,
Hood.
Ja. Und ich glaube, viele Frauen sind in der Freundschafts-Plus. Ich will eine Beziehung, wobei Männer auch.
Ja,
ich glaube, heutzutage mit Tinder und so ist das alles, keine Ahnung.
Es ist schon sehr kompliziert. Aber trotzdem, das grundsätzliche Thema ist ja, ob man dann böse wird im Sinne von man wünscht dem anderen dann, oder man schreibt dem anderen dann noch. Und das geht natürlich nicht. Aber
ganz ehrlich, sie ist eine Psychofrau.
Ja.
Also es ist ja kein normales Verhalten nach 6 Monaten jemand.
Ja, und vor allem offensichtlich hat das ja auch dann irgendwann ein Kumpel von ihr dann übernommen, das Game. Wahrscheinlich ist der Typ, der eigentlich mit ihr schlafen wollte und er hat dann so den Rebound genommen, hat gesagt, komm, ich tröste dich ein bisschen, wer hat dir denn so wehgetan? Ja, der, ja, dann schreibe ich dem jetzt mal und mach einen auf den Harten und sag, ich bring dich um, es ist strafrechtlich relevant. Wenn man sowas geschrieben bekommt, kannst du den auch anzeigen.
Steht dein Alter drin?
Warte mal, von ihm war, er war ja ursprünglich 16, ne? Und dann sind aber ein paar Jahre vergangen, also ist nicht ganz klar, wie alt er ist, oder ich habe es halt wieder nicht richtig gelesen.
Aber es ist schon so eine Geschichte, die mit 16 stattfinden könnte.
Ja.
Ja, und sie ist wahrscheinlich wirklich 15 oder so und dann
was passiert aber, das schon mal so.
Was ich aber auch ganz nett finde, er kriegt eine Morddrohung, schickt dann erstmal seine Mutter hin, um die Situation auszuspähen. Und im Folgeabschnitt heißt es dann auch, seine Mutter hätte die Sache geklärt, als sie gesagt hätte, er wollte sie vergewaltigen. Da muss ich mal sagen, das ist die Mutter, die man sich wünscht, wo man sagt, ja, ich krieg eine Morddrohung, kannst du mal nachschauen, ob die echt ist.
Nee, vor allem, ihr hat er wahrscheinlich gar nicht gesagt, dass es ein Mord-Meeting ist, sondern nee, der will sich einfach mal mit mir treffen, geh mal hin. So. Wirklich, warum denn? Nee, geh mal hin.
Zieh dir mal meine Jacke an und meine Schuhe und Kapuze drüber. Ja.
Ach ja, ich hatte eine Situation, die geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber auch so eine Teenie, meine allererste Freundin, die Zuhörer sehen es nicht, dass ich gerade Anführungszeichen mit den Fingern mache, mit 13 oder so, also wirklich die erste Liebelei, wo man dann irgendwie sich auch noch SMS damals hin und her geschickt hat. Und dann habe ich auch irgendwann Schluss gemacht und sie hat mich irgendwann angerufen. War offensichtlich gerade die Mutter am Kochen im Hintergrund, habe ich gehört. Und sie saß auf dem Fußboden, hat gesagt, ich habe eine Schere in der Hand und ich werde mich jetzt ritzen. Und so. Diese klassische 13-Jährige. Und die Mutter ist im Hintergrund und kocht. Da habe ich auch gefragt, wieso sagt die Mutter denn nicht mal, dass sie damit aufhören sollen. Und da musste ich sie überreden, dass sie sich nicht selbst umbringt. Aber da sieht man, dass es so in so einem Alter dann ganz oft schnell um so drastische Maßnahmen geht, wie Mord und Selbstmord. Und das ist ja selten ernst gemeint.
Aber das habe ich mit 18 auch schon erlebt.
Mit 18?
Ja, also damals mein 18-jähriger Freund hat auch am Telefon gesagt, er hat jetzt eine CD kaputt gemacht und schneidet sich jetzt die Pulsadern noch. Und dann bin ich 2 Stunden durchs Dorf gefahren mit meinem Auto und habe ihn gesucht und habe ihn dann gefunden und der saß einfach nur im Auto, war am Kiffen und hat Musik gehört.
Auch wie konkret, ich habe eine CD zerschnitten. Ja. Was für eine CD?
Es war eine sehr dramatische Beziehung, Teenie-Beziehung mit Weglaufen und Hinterherlaufen und das
Ganze. Habe ich auch gerade, ja. einer der Gründe, warum die CD ja inzwischen komplett vom Markt verschwunden ist, ne? Das hohe Selbstmord.
Mit einem USB-Stick
kann man sich halt nicht ritzen.
Aber überlegt man sich dann vor allem, mit welcher CD man sich wirklich aufschlitzt, so ein Michael Jackson-Ding oder dann doch die Bee Gees.
Jetzt kommt er wieder mit seinen unschuldigen.
Hallo.
Wo wir einmal einen offensichtlich unschuldigen Jaco hier haben, musst du natürlich auf den anderen wieder zu sprechen kommen.
Interessant.
Er ist sogar an meinem Geburtstag gestorben.
Wirklich?
Mhm. Das wollte ich gerade sagen, besteht eine Verbindung, aber heutzutage sagt man.
Nee, aber vor ein paar Monaten hättest du es noch sagen
können. Lassen wir das, ja.
Ja. Nochmal ganz kurz, weil du gesagt hast, sie war so drastisch, das interessiert mich da nochmal, was ist da alles noch vorgefallen in dieser Beziehung, so mit 18, 17 oder was?
Oh, das war ganz anstrengend, das war so ein sowas Typisches, die erste feste Beziehung, die richtig lange geht und der eine ist sauer, wenn der andere alleine auf eine Party will oder auch nur ins Kino will und deswegen gab es ständig Streit und eigentlich... Ja, sowas war das.
Da bin ich so froh, dass man darüber irgendwann hinaus ist. Und deswegen respektiere ich die Leute so sehr, die mit ihren Teenie-Freundinnen noch zusammen sind. Weil diese Phase hatten doch alle. Man hat sich im Teenie-Alter immer alles verboten. Was, jetzt gehst du mit deinen Freunden raus und so diese Eifersüchteleien. Und irgendwann...
Was, du schläfst mit einer anderen, lass das doch. Ja,
okay. Ja, die gibt's aber auch. Also ich kenne einige Paare, die noch zusammen sind, wo ich mir denke, soll das denn so sein?
Oh!
Well, ja, also... Ich find's geil, wenn man so sagt, hey, das ist meine Sandkastenliebe oder so. Mhm, ja. Aber auf der anderen Seite, jeder weiß, wie schwer es war, bei der ersten großen Liebe Schluss zu machen. Das ist ja, du denkst ja, dein Leben ist vorbei.
Ja.
Und manchmal gucke ich Leute an, wo ich zum Beispiel weiß, ach ja, du hier, Klaus, hast sie ja nur 25 Mal betrogen in dem Jahr, wo ich was mit euch zu tun hatte. Und das läuft heutzutage immer noch so. Und dann denke ich mal, hätte man das einmal, diese Erfahrung machen sollen? Anstatt jetzt 3 Kinder zu kriegen?
Oh ja, da hast du recht. Das sind einfach Leute, die nie diesen schweren Schritt gegangen sind, weil sie Angst davor hatten, dann mal Schluss zu machen. Und dann sagen sie, naja, es gehört ja so. Wir sind ja schon zusammen, seitdem wir 14 sind. Mhm. Auch die Eltern, die sagen ja alle auch, ihr gehört zusammen. Und dann gehen sie lieber fremd und machen dann 3 Kinder. Ja, das ist schwierig. Aber wenn sie dann glücklich zusammenbleiben. Aber
wie er will.
Nee, die sind nicht glücklich. keine Sandkastenliebe ist glücklich. Die wollen alle mal rumbumsen noch. Haben es nicht hingekriegt. So, nächste Frage, komm mal.
Apropos, wir machen gleich weiter. Kinder bekommen? Fragezeichen. Moin, hab gerade die 23. Folge gehört und hab eine Ergänzung zur Frage. Wir sind bei der 49. oder? Also aber vom Februar 2018 erreicht uns diese Frage.
Es dauert, bis er seine Antwort hört.
Ja, aber sie kommt. Das, so generieren wir Langzeithörer. Die Leute müssen aber immer wieder dranbleiben. Wie, wie einen Brief losschicken an die Post irgendwie. Man weiß nicht, kommt es vielleicht doch noch. Moin, hab gerade die 23. Folge gehört und habe eine Ergänzung zur Frage, ob ihr Kinder haben wollt. Hier meine Frage. Würdet ihr Hausmann werden, wenn eure Frau nach der Schwangerschaft darauf bestünde? Ihr arbeitet ja bei RBTV und bekommt wahrscheinlich ein eher mickriges Gehalt. Was bedeutet, dass sie wohl mehr Kohle macht als ihr? Nix für ungut. Ja. Ich bin auf die Frage gekommen, weil Jan Böhmermann in seiner Sendung mit Olli Schulz, war damals frisch, glaube ich, die erste Folge, Schulz und Böhmermann zum Thema Gleichberechtigung meinte, dass seine Frau zu Hause bleibt, weil es für ihn so bequemer ist und Gleichberechtigung hier aufhören würde und wir alle insgeheim so denken. Also Frage natürlich reversed quasi für dich. Ja, wie sieht es aus, Lars? Zu Hause bleiben bei Kindern, Jaco, zu Hause bleiben bei Kindern.
Ja, dann nimmt sie erstmal nochmal einen Schluck. Dann muss ich wohl anfangen. Nein, tatsächlich kann mir das sehr gut vorstellen, muss aber auch dazu sagen, dass ich ja grundsätzlich, ich warte noch kurz den Hustenanfall ab, in einem Job bin, wo ich mir das ja unter Umständen auch irgendwie besser einteilen kann. Also, dass man vielleicht sogar irgendwie so eine Zweiteilung besser hinbekommt als bei anderen Jobs, dass ich wirklich mal sagen kann, gut, dann mache ich halt nur noch halbtags, dann nur noch abends oder so. Was ja sowieso schon oft der Fall ist, dass wir irgendwie bis 22 Uhr arbeiten und dann nicht erst um 14 Uhr hin muss. Dann könnte man da so einen fliegenden Wechsel mit der Freundin machen. Aber dieses Problem, was dahinter liegt, dass man irgendwie zu stolz dafür ist, zu Hause zu bleiben, weil man weniger verdient als die Frau, ich glaube nicht, dass das für mich ein Problem wäre. Ich würde aber natürlich auch nicht mein Leben lang dann Hausmann bleiben, weil das finde ich ja auch, dass Frauen das nicht, jetzt will ich sagen sollten, aber kann ja jeder selbst entscheiden, aber die müssen es ja, wenn alles passt, müssen sie ja nicht ihr Leben lang Hausfrau sein, sondern das ist ja dann oft auch eine eigene Entscheidung. Sondern man sollte dann doch wieder irgendwann in den Beruf kommen und deswegen kann ich mir das vorstellen, mal 1, 2, 3 Jahre auszusetzen.
Boah, ich finde es mega schwierig, weil ich bin immer so, also ich denke mal praktisch. Also mein erster Gedanke war, also ich habe nicht viel Ahnung von Kindern, aber mein erster Gedanke war, wie lang muss ein Kind gestillt werden, wie lang muss die Frau überhaupt zu Hause bleiben, damit das Kind hinterher psychisch und gesundheitlich überhaupt gesund ist, weil es irgendeine Bindung aufbauen muss oder so?
Irgendeine Bindung.
Ja, keine Ahnung, da spielen ja irgendwie 1000 Faktoren ein, ne? Was da irgendwie, weiß ich nicht. Und also bei uns zu Hause ist es so, wir arbeiten halt beide von zu Hause, bedeutet, wir würden beide den ganzen Tag von diesem Baby beschallt werden. Deswegen wäre es wahrscheinlich ausgeglichen. Ich glaube, ich hätte da, also ich weiß, dass mein Freund auf jeden Fall kein Problem damit hätte, zu Hause zu bleiben.
Was macht der?
Der arbeitet im Social Media Management, okay. Online-Marketing-Zeug. Aber halt im Homeoffice, dementsprechend wäre es halt ausgeglichen. Wenn wir jetzt beide irgendwo in einem Büro sitzen würden, wird wahrscheinlich er ab einem gewissen Zeitpunkt mehr zu Hause sein, weil ich da mehr Geld nach Hause bringe und es für uns beide einfach lukrativer wäre, wenn ich da weiterarbeiten würde.
Ja.
Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es auch teilen. Aber ich finde nicht, dass Mütter zu Hause bleiben müssen. Also diese Denke ist in meinem Kopf irgendwie gar nicht drin.
Nur eben so. Das erste Jahr, weil man eben noch stillen muss und so, da muss man.
Ja. Ja, ich habe da gar keine Wertung im Kopf, dass ich gar nicht richtig verstehe, wenn Leute so darüber diskutieren, weil ich mich immer nur frage, ja, was denn am praktischsten? Wer verdient mehr Geld? Wer hat mehr Bock, zu Hause zu bleiben? Das ist doch voll individuell irgendwie.
Und jetzt kommt natürlich Andreas Links mal.
Ja. Möchtest du einfach für mich antworten?
Ich möchte für dich antworten.
Antworte
für dich
mal, ja.
Also, erklärst du dann.
Erstmal husten.
Ja. Also für mich ist es ganz klar ein Ding der Frau. Die Frau stillt das Kind, die Frau ist nun mal einfach der erste Ansprechpartner vom Kind und vom Baby und der Mann muss das Geld nach Hause bringen. Sorry, Leute, aber jetzt ist es nun mal so und jetzt ist es raus. Und auch und die Frau, wenn die mehr verdienen würde als ich, dann wäre die auch nicht meine Freundin.
War das der Käse? Also die meisten Freundinnen bringen ja schon fertige Kinder mit in die Beziehung, weswegen sich die Frage gar nicht stellt, was in den ersten paar Jahren ist. der Zuhörer hat hier natürlich komplett recht, wenn er sagt, dass, weil wir bei Rocket Beans sind, es ganz schwierig ist, da draußen auf dem Heiratsmarkt jemanden zu finden, der noch weniger verdient als wir. Das ist de facto nicht möglich. Und das bringt mich und meine natürlich traditionelle erzkonservative Auffassung da natürlich in die Bredouille. Denn ich finde es schon das mit das höchste Gut, die Mutterliebe, die einem Kind nur von der Mutter gegeben werden kann. Und natürlich die wichtigen Nahrungsstoffe, die eben nur die Frau Mutter produziert. Ich weiß nicht, ob wir da so in die Natur eingreifen sollten, die sie sicherlich was dabei gedacht hat. Aber auch bei mir käme also früher oder später dieser Punkt. Ich kann es nicht damit rechtfertigen, dass ich wie du erfolgreicher und wahrscheinlich finanziell preisträchtiger bin in der Beziehung, sondern ich bin ein armer Schlucker.
Naja, es ist zwar lustig, aber es ist auch höhnisch. Ja,
Hämisch?
Häme?
Je nachdem, welche Richtung.
Ich glaub,
Honig gibt es auch. Honig gibt es, ja.
Um den Zuhörern und Zuschauern gegenüber, die nun wirklich wenig verdienen. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? Es gibt ein paar Leute,
wir
die
haben,
strugglen jeden Monat.
Ja, wir haben aber auch sehr viele, sag ich mal, Fachelektriker und so unter unseren Zuhörern. Die verdienen schon gut mit jeder abgeklemmten Steckdose. So ist das nicht. Ja. Ich kenne die Marktpreise zufällig ganz gut.
Supermarktmarktleiter gibt es genau, auch einige.
Gibt es auch, nein. Wir haben viele Professoren auch, die uns hören. Nein, aber deswegen müsste ich eigentlich aus finanziellen Gründen sagen, dass die Frau relativ schnell wieder in den Job kommt, die wirklich deutlich mehr als ich verdient. Aber ich glaube, dass ähnlich wie du es gesagt hast, heutzutage wir natürlich schon eher Möglichkeiten haben, Lars, in den Medien eben auch flexiblere Arbeitszeiten rauszuholen. Also wenn ich natürlich jetzt auf Montage wäre oder ständig irgendwo auf Baustellen, dann wäre das so gar nicht so ein Ding. Also dann gäbe es vielleicht gar nicht die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, ich bleib relativ schnell zu Hause. Klar, es gibt Elternzeit und sowas, aber wir sind da schon privilegiert in den Medien. Das ist aber, denke ich, dann einfach auch ein bisschen Verhandlungssache.
Ja, wobei man da auch wieder dazu sagen muss, da muss ich mir selbst vielleicht gar nicht widersprechen, aber wir sind zwar in den Medien, aber wir haben irgendwie so eine Sonderposition in den Medien, dadurch, dass wir jetzt gerade anfangen, irgendwie Popularität aufzubauen. Das ist ja quasi unser Hab und Gut, unsere Währung ist ja quasi Erfolg auf Social Media, weil dadurch könnten wir dann immer weiter arbeiten sozusagen. Es gibt ja durchaus Jobs, so meine Freundin ist Beamtin und da ist es ja oft auch super geregelt, so dass du dann halt wirklich auch deine Elternzeit bekommst oder so und es überhaupt kein Problem ist, dann meinetwegen nach 2-3 Jahren wieder zurück in den Job zu kommen. Und es gibt sicherlich auch andere Unternehmen, wo das wirklich super einfach ist, dass du 2 Jahre aussetzt und dann kommst du wieder rein und eigentlich geht's weiter wie bisher. Wenn wir jetzt alle drei, die wir hier sitzen, 3 Jahre lang oder 2 Jahre lang gar nichts machen würden und dann kommen wir wieder zurück, ja, hier ist der Podcast übrigens wieder und dann hören wir uns noch.
Liegen einfach.
Ja, gut. Das ist es. Podcast könnte man tatsächlich noch weitermachen, so mit dem Kind halt. Es würden ein paar Störgeräusche im Hintergrund passieren. aber grundsätzlich könnten wir es uns nicht erlauben, 3 Jahre lang gar nichts zu machen.
Ja, das ist echt eine, ja.
Das ist ja vorbei, so
wie ja, aber das raus. Genau, das würde ich an dich nochmal weitergeben, direkt als Frage, weil es bei dir noch mal krasser ist als bei uns, weil wir zumindest sozusagen festangestellt sind und dann doch irgendwie noch so ein Hybrid haben aus kreativen On-Air-Moderationssachen und einem Redaktionsjob, wo das nochmal einfacher wäre als in deiner Position.
Also ich plane sowas immer mit ein. Also ich habe jetzt nicht eine Schwangerschaft eingeplant demnächst, aber ich sorge immer finanziell so dafür, dass alles überbrückbar ist. Ich war zum Beispiel krank Ende letzten Jahres und wurde operiert und konnte so 6 Monate fast gar nichts machen und dann habe ich einfach ein Konto, was das deckt. Es läuft dann natürlich am Anfang erstmal wieder beschissener, weil du warst 6 Monate nicht drin irgendwie und dann ist es, als hättest du ein halbes Jahr verloren, was du wieder aufholen musst, aber ich plane sowas einfach mit ein.
Und wie ist es bei den, was auch nicht zu vernachlässigen ist, bei den Zuschauern? Weil wenn du natürlich jetzt ein Jahr raus wärst, komplett oder nur noch begrenzt Content machst, inwiefern kannst du dann überhaupt die Leute halten?
Also erstmal gibt's ja heutzutage Instagram. Das hat einiges erleichtert, weil die Produktion halt gleich nichts ist, im Gegensatz zu allem anderen. Also Hand aufs Herz, es ist halt Das kannst du auf dem Scheißhaus produzieren. Damit kannst du so ein bisschen Stimmung halten. Und ich war jetzt noch nicht in der Situation, ich war noch nie schwanger, deswegen weiß ich nicht, wie lange kann man da nichts machen. Aber es gibt ja auch also manche Leute machen dann irgendeinen Mutti-Kanal oder so. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm irgendwie, weil das noch kein Teil meines Lebens ist oder so. Aber da musst du irgendwie erfinderisch werden, glaube ich. Aber ich glaube, du musst, wenn du jetzt ein Kind kriegst, musst du ja auch nicht ein Jahr zum Beispiel aussteigen. Also du kannst ja trotzdem Inhalte produzieren, vielleicht irgendwie 2-3 Monate nicht, weil du dann hochschwanger bist und gar nichts, kommt drauf an, was du für eine Schwangerschaft hast, ne?
Ja, man hat immer noch die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ist denn deine Haupteinnahmequelle eher dann jetzt noch YouTube oder ist es dann schon so Instagram-Kampagnen in die Richtung, kann man das schon?
Also bis letztes Jahr habe ich mich ganz viel über Werbung finanziert, das hat mich irgendwann sehr gestört, im Podcast gar nicht so, aber auf YouTube schon krass. Mhm. Und ich verkaufe, also ich habe eigene Produkte, die ich verkaufe und darüber finanziere ich mich.
Ah ja, okay. Ja. Was denn, was kann man denn kaufen?
Einen Kalender habe ich, so einen Wandkalender, den ich gezeichnet habe und Schmuck verkaufe ich.
Und wo kann man den finden, um das auch mal hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen?
Auf jacowusch.de.
Da schauen wir alle mal vorbei. So, nächste Frage.
So, jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Frage. Großmutter und Vegetarismus. Hallo, liebes Gaggeflex-Team. Ich, männlich 28, lebe vorübergehend, in Klammern seit 2,5 Jahren, bei meinen Großeltern während meiner Ausbildung. Es läuft hervorragend. Meine Wäsche wird gewaschen, mein Bett wird gemacht, es wird mir regelmäßig Frühstück gemacht und Abendessen gekocht. Im Gegenzug erfreue ich mit meiner Anwesenheit. Nun zum Problem. Ich möchte meinen Fleischkonsum etwas einschränken bzw. ein besseres Gefühl dafür finden, was auf den Teller kommt. Dafür möchte ich einen fleischfreien Monat einlegen. Meine Großeltern sind militante Fleischfresser und seit ich die News mitgeteilt habe, herrscht dicke Luft. Was kann ich machen, um sie zu besänftigen und meine Ernährung umzustellen? Danke für eure Hilfe.
Ich liebe das alles, was du vorgelesen hast.
Das ist auch wirklich eine sehr, sehr harte Aufgabe, wenn du bei den Großeltern wohnst und dann zu versuchen, einen fleischfreien Monat zu machen. Das ist auch in der älteren Generation einfach völlig absurd. Das ist also ich habe jetzt keine Großeltern mehr, aber das war, also wenn ich bei denen
war. Sind an Fleischkonsum gestorben.
Ja, wirklich. Und da gab es wirklich, wenn ich da war, von morgens bis abends gibt's da Fleisch und da gibt's Wurst mit Wurst und Fleisch und dann wird das nochmal eingewickelt in Fleisch. Und die hätten das nicht akzeptiert.
Ist ja auch verständlich, das war damals das Besondere. Wieso soll man was ablehnen, was ja was Besonderes, also heutzutage nicht mehr, aber in deren Denke ja immer noch was ganz Besonderes ist, ne?
Ja, klar, nach dem Krieg.
Generell, also es gab ja nichts. Und dann überhaupt diese Auswahl zu treffen aus allen Lebensmitteln, die wir heute haben, was esse ich davon? Damals wurde halt gegessen, was es gab, was halt da war. Und das wurde halt alles bis zum geht nicht mehr verarbeitet. Und ich muss natürlich auch sagen, wenn du jetzt aus einer dörflichen Region kommst, hat er jetzt nicht dazu geschrieben, aber dann hat man vielleicht noch selbst einen Schlachter im Dorf oder so, der dann frisch schlachtet. Dann ist es auch selbstverständlich, dass der an entsprechende Familien dann auch noch Sachen vorbeibringt und so frische Sachen. Also da ist die Hürde dann nochmal größer, überhaupt irgendwie den Fleischkonsum einzustellen. Und ich sag mal, Großeltern haben natürlich andere Prioritäten als bewusste Ernährung.
Ja, verständlicherweise auch.
Es klang gerade so ein bisschen wie so eine Werbung, so der Schlachter kommt zu Hause vorbei und bringt das glückliche Fleisch.
Ich hätte so gerne einen schönen Schlachter. Naja, ordentlich geschlachtete Leberwurst, Jesus Christ, I mean, sorry,
Erderwärmung. Nicht die Leberwurst, schön geschlachtete Leberwurst.
Ja, aber,
ne? Aber mal kurz zur Frage, ist jetzt seine Frage... Also, wie er die dicke Luft, wie er das erklären kann, oder geht's darum, dass er eigentlich da bekocht wird und bekocht werden möchte so?
Ich glaube, es geht halt schon darum, den Großeltern mitzuteilen, dass man doch weniger Fleisch auch kochen sollte. Ich glaube nicht, dass er selbst kochen will.
Also, ich würde mal so sagen, das ist sehr lobenswert. Seine Pläne sind sehr lobenswert. Aber das kann er den Großeltern nicht zumuten. So, du musst da raus bei den Großeltern, da hast du auch gar nichts mehr zu suchen. So, du kannst ja immer noch besuchen gehen, du wohnst einfach nicht mehr bei den Großeltern, fertig.
Dann wollen wir mal sehen, wie ernst er das dann meint mit dem Vegetarismus, ne?
Ja, also du kannst nicht von deinen Großeltern, die seit Jahrzehnten, fast schon Jahrhunderten, nichts anderes machen, als Fleisch zu fressen. Kannst du nicht erwarten, in ihrem Lebensabend, wenn sie nur noch ein paar Jährchen wahrscheinlich zu leben haben, Gott bewahre, dass sie dann ihre Leberwurst vom Tisch lassen sollen.
Ich muss auch sagen, also ich bin
Opa, kann man
Vegetarier
das sagen.
Oder quasi Veganer, fast. Und ich muss sagen, ich beobachte das ganz oft bei Leuten, die gerne jetzt was ändern möchten, dass, also das ist ja nicht schön, erstmal das zu ändern, weil man mag das ja alles, was man isst. Und dann, dass dann oft diese Denke kommt, wenn ich das jetzt schon nicht mehr mache, dann will ich aber auch nicht, dass die anderen das machen. Also im Sinne von, wenn ich jetzt damit aufhöre und mich hier so quäle, weil am Anfang fühlt sich das ja so an, dann soll meine Familie jetzt aber auch ein bisschen mitleiden. Mhm. Also das wird natürlich nicht so ausgesprochen, aber diesen Vibe habe ich sehr oft gespürt. Und da, also ich finde, da muss er seine Großeltern überhaupt nicht überzeugen. Da soll er seinen Arsch in den Supermarkt bewegen und soll sich selbst was kochen.
Ja, das ist so leicht zu klären eigentlich, diese Frage. Bei mir ist es auch so, ich bin quasi eine Stufe unter dir, ich bin quasi Vegetarier und weil ich sehr wenig Fleisch noch esse, ich, so einmal die Woche oder so.
Ich bin natürlich wieder auf der Hauptschule des Essens.
Genau, und bei mir ist es auch so, wenn ich dann zum ersten Mal mit meiner Familie darüber gesprochen habe, ich esse jetzt übrigens weniger Fleisch, dass man dann schon da auch Skepsis erfahren hat. Also oder auch teilweise so, was muss das sein? Aber jetzt, du Veganer wirst du bitte nicht, ne? Also so wirklich so, ach bitte nicht, aber jetzt habt ihr da kein Fleisch auf dem Grill? Ach, so, also du hast
du
schon,
machst denen Angst damit.
Ja, ja, ja.
Das Gewissen geht los. Es ist unbequem zu sehen, dass jemand was Gutes versucht zu machen.
Ja, wobei für die ist es
wird nicht als Gutes gesehen.
Nee,
glaube
ich auch nicht, für die nicht, nee.
Ich finde bei mir auch, meine Schwester ist halt die Vegetarierin in der Familie und in Familienfeiern, da wird man auch übelst, also wirklich unterste Schublade auch angegangen für überhaupt eine bewusste Ernährung. Das ist nicht für, der macht was Gutes.
Ich habe so Angst vor diesen Menschen.
Ja, da wird man auch richtig, du frisst den Kühen das Futter weg. Auf dem Niveau sind wir dann noch. Also auf irgendwie.
Ich kann zu Hause keinen Salat schnibbeln, ohne dass mein Vater sagt, oh, das sieht aber gesund aus. Also richtig, als ob ich mich gerade vergiften würde.
Ja, da ist wirklich, also gerade in diesen älteren Generationen ist da einfach noch kein Verständnis für diesen Lebenswandel bei uns. In der Umgebung, würde ich sagen, sind die Leute schon so weit, dass sie einen jetzt nicht mehr, du kriegst vielleicht trotzdem noch ein, zweimal einen blöden Spruch oder so. Oder wenn du Veganer bist, ist es vielleicht nochmal schwieriger, weil du dann eigentlich nicht mehr mit der Person essen gehen kannst, weil das ganz selten irgendwie was für Veganer dann wirklich, oder zumindest ein ordentliches Gericht gibt. Da ist es dann schwierig, dass man vielleicht trotzdem noch diese im sozialen Umfeld bleibt, wenn man diesen Schritt geht. Aber bei Vegetariern, glaube ich, ist es mittlerweile vielleicht auch in unserer Bubble wieder, so ein Medienbubble, total Usus. Vielleicht auf dem Bau, wenn du da sagst, ich bin jetzt Vegetarier, wirst du wahrscheinlich schon auch noch ordentlich.
Dann zieh lieber nach Berlin-Friedrichshain.
Irgendwie so, ja. Da bist du untergleichen. Aber es ist ein interessantes Ding so.
Ja, man könnte natürlich noch das Ableben der Großeltern irgendwie beschleunigen, ne? Also das ist natürlich das, was hier auch so im Raum steht. Denn sind die Großeltern weg, dann bleibt der bewussten Ernährung eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Die sind das letzte Bollwerk des Billigfleisch, das Bollwerk des Billigfleischs.
Aber wer macht die dann die Wäsche?
Ja, keine Chance mehr.
Es gibt so viele Waschsalons, wo du für 2,50 wirklich alles bekommst. Ich habe hier noch nicht meine Waschmaschine.
Ich bin auch so fies, ne, dass ich mich drüber lustig mache. Ich habe letztes Jahr noch ein Jahr bei meinen Eltern gewohnt. Echt?
Ja, aber es ist ja Vergangenheit. Jetzt kannst du dich drüber
damals
lustig machen.
Ja, wirklich. Ich habe zwischendurch ja, als ich hier in Hamburg die erste Zeit gewohnt habe, auch nochmal 10 Monate, also fast ein Jahr bei meinem Bruder und seiner Freundin gewohnt und das war dann auch schon zum Ende hin einfach grenzwertig. Mhm. Ich glaube, die Wäsche wurde dann auch zusammengewaschen, weil es hätte gar keinen Sinn gemacht, da eigene Maschinen irgendwie an den Start zu bringen oder parallel so ein Leben aufzubauen, aber man ist dann halt auch mit und man ist immer sowieso
das
in so einem...
hat dann schön die Frau gemacht, ne? Die Wäsche hat dann schön die Frau von euch beiden gemacht.
Du lebst dann ja sonst schon den Alltag von anderen Menschen, ne?
Ja,
das habe ich auch zu Hause erlebt. So, ich hatte das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, wann ich eigentlich gern aufstehe.
Ja.
So.
man fühlt sich dann so ein bisschen wie so eine Katja Saalfrank, wie so eine Supernanny, die einfach da bleibt nach der ersten Stippvisite. Und irgendwie sitzt sie schon mit am Tisch und guckt auch mit mal nach den Kindern, aber es ist was anderes.
Mama rastet schon längst aus,
Katja. Weil, naja, sie bleibt halt da und macht den Alltag der Familie so mit. Und das Einzige, was ich irgendwie hatte, was dann morgens immer so ein kleiner Reality-Check war, war, dass direkt neben dem Keller, wo ich geschlafen habe, das Katzenklo stand. Und das immer so dieser Geruch war, mit dem man dann morgens so in den Tag reinkam.
Die Erinnerung, bald solltest du gehen.
Ja, genau.
Aber nochmal zu dem Ableben der Großeltern. Ich bin sogar der Meinung, wenn du deine Großeltern jetzt für den Vegetarismus begeistert, dann werden die sterben, weil die ihr Leben lang nur Fleisch gefressen haben. Die werden sofort irgendwie alle Nährstoffe verlieren und sterben. Also falls du deine Eltern überredest, dann bist du im Endeffekt nichts als ein Mörder. Zieh aus und werde komplett Vegetarier.
Eieiei, sehr asozial oder doch reflektierend? Jaco kann entscheiden.
Ich bin natürlich neugierig, wenn du jetzt sagst, sehr asozial.
Eieiei. Na gut, wir versuchen es mal, ja? Ich werde zwar wahrscheinlich schon tot sein, wenn ihr euch endlich zu meiner Frage...
Das war die Großmutter.
Ist vom 29.01.2019. Alles ruhig. Mein Enkel fängt gerade an, sich vegetarisch zu ernähren. So, tot sein, aber das macht euch ja wahrscheinlich nicht wirklich viel aus. Das stimmt. Ich, männlich 23 Jahre alt, habe nunmehr seit fast 5 Jahren eine Freundin. Der Sex ist gut und alles andere passt auch ins Bild. Jedoch während des Mitternachtsakts vor ein paar Wochen, bei dem ich am Ende meinen Rattensaft über meine Liebste ergießen wollte, fühlte sich mein Rattenschwengel aber urplötzlich sehr schmerzhaft an, sodass ich das Licht anschaltete, um zu sehen, ob etwas nicht stimmt. Zu meiner Verwunderung war meine Freundin komplett über und über mit meinem Blut besudelt.
Oh Gott.
In Klammern, es war vorher stockdunkel im Zimmer. Mein Vorhautbändchen ist gerissen. Ich kann euch sagen, im gesamten Zweiten Weltkrieg ist wahrscheinlich weniger Blut geflossen als an diesem Abend über meine Freundin. Komischerweise hat sie das echt gut verkraftet und sich sogar eher um mich gesorgt, als sich zu ekeln. Ich habe jetzt eine Heidenangst vorm Urologenbesuch und Sex geht mit dem aktuellen Zustand nicht mehr, da er sich schon beim kleinsten Versuch der Riss öffnet und sich ein blutiger Monsun ergießt. Nun meine Frage, könnt ihr mir die Angst auf dem Seziertisch des Urologen vor Schmerzen zu sterben nehmen oder werde ich von nun an ohne Sex leben müssen und muss nun damit rechnen, dass meine Liebste mich bald verlassen wird. Euer blutiger Rattenjunge.
Aber ganz kurz, er war noch nicht beim Arzt?
Das ist alles ist falsch daran einfach.
Ich glaube, die Freundin hat gesagt, du da mit deinem Penis, schreib doch mal eine Mail an die Jungs.
Ja. Frag doch mal, ob du zum Urologen gehen sollst.
Oder so, ja.
Jetzt wäre es gut, wenn ihr so ein medizinisches Backup hättet.
Aber das können selbst wir beantworten. Ja, du solltest zum Urologen gehen und du hast wahrscheinlich wirklich ein Problem. Jesus, wie kann denn sowas reißen?
Oh, ich hatte das auch mal. Oh, ich weiß, dass wir, wir hatten vor einem Jahr oder so mal so eine ähnliche Frage und da habe ich noch gesagt, ich hatte noch nie irgendwie so einen Unfall. Und wenig später hatte ich das auch, dass eigentlich bei einer relativ unscheinbaren, einem sexuellen Akt im weitesten Sinne, ne, wenn man das nicht als Erniedrigung nennt, was ich da so veranstalte, ist dann auch passiert und ich dachte so, what the fuck, wo kommt denn das ganze Blut jetzt her?
Oh Gott,
es war wirklich mega viel und es war auch irgendwie nur so ein kleiner, weiß ich nicht, irgendein kleiner, minimaler Riss und es war auch fast gar nichts zu sehen, aber es war halt extrem blutig.
Ach so, wir reden gar nicht davon, dass das ganz gerissen ist.
Nein, wir reden wirklich von einem kleinen Kratzer.
Und bei ihm?
Ja.
Ist es ganz...
Ja, ich bin der Fragensteller, ne? Also ich meine.
Nee, ich glaube auch nicht ganz, sonst hätte er wirklich zum... Oder ist wahrscheinlich nur so eingerissen, sonst hätte er sofort zum Notarzt gehen
müssen. Ja, nein. Ich glaube, wir reden da wirklich schon... Also ich wollte nur damit sagen, dass schon ein kleiner Riss wirklich eine Blutmenge hervorsuchen kann, die abnormal ist.
Die Frage ist, bist du zum Arzt gegangen?
Natürlich nicht.
Ja, das ist ja Wahnsinn.
Weil das heilt, so ein kleiner Riss heilt innerhalb von ein paar Wochen wieder.
Aber du weißt doch gar nicht, was es ist.
Das nein, ein Riss heilt. Was soll denn es sonst sein?
Ein Abriss. Ach, dann Quatsch. Hängt da die Vorhaut wahrscheinlich in...
Wegen jedem Scheiß gehen die Leute zum Arzt. Krebs, jede Scheiße wird behandelt inzwischen. Verweichlichte Vegetarier seid ihr für mich.
Das könnte mein Vater gesagt haben, alles.
Bist du vielleicht ihr Vater? Wie alt bist du? Also schockierend für mich, dass du das jetzt erzählst und dass wir da auch da vorher noch nicht drauf gekommen sind, dass du mir sagst, irgendwie, ey Lars, weißt du, gestern ist mir die Vorhaut gerissen.
nicht die Vorhaut ist gerissen. Es ist ein Mini. Schreibt der Vorhaut?
Hatte sie vielleicht einen Piercing?
Nein, nicht Vorhaut. Vorhautbändchen. Das ist.
Vorne da dieses.
Ja, genau. Genau das ist.
Das ist bei ihm gerissen, wirklich.
Ja.
Ja, dann geht man doch zum Arzt. Das ist doch eine halbe Beschneidung.
Ja, dann flattert das da so rum wie so eine Fledermaus.
Mensch, habt ihr kein Ducktape zu Hause oder wie da was?
Ja, es kann doch. Kann es denn ganz gerissen sein? Weil das kann ja nicht zusammen. Mann, der soll zum Arzt gehen, da kriegst du eine Betäubung, das ist alles gar nicht so schlimm, fragst du nach ein bisschen Eispray und dann erst die Spritze und dann, die haben da doch ihre Möglichkeiten, die stechen doch nicht einfach. Ja, es gibt Leute, die lassen sich die Eichel piercen, dann schafft man das erst recht.
Ja, das ist wahrscheinlich sogar wesentlich schmerzvoller.
Oh, das finde ich so ekelhaft.
Schmerzhafter, weil du da tatsächlich keine Anästhesie bekommst und ich bin ja auch beschnitten und da schläfst du ein, dann wachst du auf und hast halt 3 Wochen die höllischsten Schmerzen deines Lebens. Nein, das ist schon okay. Das
die haben dir die Haare abrasiert währenddessen.
Aber davor haben die Menschen ja nicht so viel Angst vor dem Schmerz hinterher. Die Menschen haben ja immer vor dem Moment Angst, wo irgendwas in den Körper dringt.
Ja, ja.
Und nach dem, was wir an Urologenberichten gehört haben hier im Rahmen des Podcasts, können wir nicht wirklich jemanden empfehlen, zu diesem Arzt zu gehen. Ich würde sagen, ich meine, das war Ende Januar, muss man fairerweise sagen. Wenn du jetzt noch im Moment ein Problem hast, dann geh zum Arzt. Der wird dir sagen, warum sind sie schon vor einem Vierteljahr gekommen? Zu Recht. Aber ich glaube, wenn man da mal ein paar Tage auf Sex verzichtet und ein paar nicht so erotische Spiele spielt, dann ist das, geht das wieder weg. So ein kleiner Riss, der heilt doch. Meine Güte, der Körper ist.
Ja, das kann sein, aber da unten sind auch viele Bakterien.
Auch nicht mehr als
Mund. Oder dann verwächst sich das komisch. Hast du da so ein Narbengewebe drin und das bohrt sich dann in deinen Samenstrang rein. Und du
Andreas
bist
macht Sakrotan.
Wow. Junge,
du kannst keine Kinder mehr kriegen, wollte ich dir damit
sagen. Eine Salbe reicht für vieles.
Okay. Ja, das war richtig ekelhaft.
Aber hattest du schon mal einen blutigen Unfall? Darf man das fragen?
Nee, noch nie.
Schon mal beim Sex? Weil so generell, dass man blutet. Ich bin dann auch sehr schnell bei, dass ich so, also was macht man dann? Fragt man nach dem Rhesusfaktor? Was ist überhaupt wichtig? Ich bin dann auch ganz schnell komplett überfragt und weiß gar nicht, ist das jetzt, okay, sie hat da Blut, ist das jetzt schlimm oder nicht?
Das fand ich auch krass, dass er geschrieben hat, oh, wie toll, meine Freundin hat sich um mich Sorgen gemacht und für mich ist das doch klar in dem Moment, wenn ich sehe, ist doch völlig egal, wo jemand blutet. Also da macht man sich doch Sorgen in dem Moment. Ich würde niemals, also ich ekel mich aber auch nicht vor Blut. Natürlich, wenn man das so hört, denkt man so, Gott, die Genitalien bluten, aber ich würde es nicht eklig finden.
Ich würde weitermachen.
Also es tut mir jetzt wirklich mal an, die Leute lassen sich anspritzen oder lecken sich das Arschloch und dann wird man doch, dann stellt man sich doch nicht an, wenn jemand einen Unfall hat und blutet, oder?
Aber ist es nicht sexuell übertragbare Krankheiten und so? Kommen die da nicht ins Spiel bei Blut?
Nee, die kommen auch schon vorher ins Spiel.
Sag's wirklich für mich
und alle
anderen. Ja,
wenn die zusammen sind, dann hätten die sich eh schon angesteckt wahrscheinlich irgendwann mal und wenn nicht, dann hätten sie deswegen soll man Kondome benutzen, wenn man One-Night-Stands hat.
Das stimmt schon. Wahrscheinlich ist die Ansteckungsgefahr dadurch nochmal erhöht, wenn das blutet. Deswegen ist ja auch Analverkehr bei Analverkehr eine höhere Ansteckungsgefahr, weil dadurch ja immer so kleine Risse und sowas im Darmbereich, was weiß ich, wie das heißt, im Darm passieren und geschehen und dadurch eben die Ansteckungsgefahr höher ist. Deswegen ist ja auch in der Homosexualität AIDS weiter verbreitet.
Ist das so?
Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Grund ist, aber.
Ich dachte, das liegt daran, dass die Hintern einfach immer so dreckig sind, weil da so ganz viele verschiedene Bakterien, sagen wir doch mal ganz kurz ehrlich, also die Arschlöcher an sich sind da erstmal extrem dreckig.
Aber was hat das mit HIV zu tun?
Naja, das wird doch da auch
das
mit reinschauen.
Das entsteht daraus.
Naja, aber so richtig ist das nun nicht erforscht, tut man nicht so, als könnte man das. Wir wissen doch alle nicht so richtig, woher das kommt. Da kann schon mal, ne?
Ja, aber ist es so viel dreckiger da, wenn man da ab und zu mal durchbürstet, dann ist es doch eigentlich eher so wie ein Fegen eigentlich. Also es müsste eigentlich sogar sauberer sein.
Aber durch die Drahtbürste reißt du halt so viele Sachen auf.
Ja, aber ich glaube, dass auch oft in Arschduschen benutzt wird. Also habe ich mal gehört, dass da oft vor dem Feiern gehen oder so mal ein Einlauf. Ich habe das einmal in meinem Leben gehört von jemandem, der Analsex hat.
Ach so.
Aber ich weiß nicht, ob das für alle gilt, also für alle vor allen Dingen nicht, aber ob das für viele gilt, ich weiß es nicht.
Aber das kann ich mir schon vorstellen. Das muss ja, also wenn du sowieso davon ausgehst, heute Abend wird gebumst, dann willst du ja auch nicht, dass es da unten, du wirst ja mal die Vorstube ein bisschen schrubben, bevor du dann ins Date gehst.
Geht man dann davor, also wie man vielleicht normal nochmal kurz auf Toilette geht, sich frisch macht oder so, geht man dann nochmal groß irgendwie? Oder ist es eher hinderlich? Ja, aber es kann also richtig, ne?
Ich glaube, also es ist jetzt, ich glaube, es ist nicht so vorteilhaft, wenn du Kot im Enddarm hast.
Uff, ja, also lieber raus.
Während, ich glaube, es sollte besser raus, weil,
ach so,
weißt du, schiebst du das ja hin und her.
Ja, dann
hast du, ich weiß nicht, ob das biologisch überhaupt
doch, da kommt auch die Kacke raus. Das stimmt schon. Ja, dann stößt du da dagegen, das willst du doch nicht. Ist ja nicht eine braune Spitze dann zum Schluss haben.
Also quasi erstmal das Gleis frei machen sozusagen, damit da nicht, damit der Analzug bereitgestellt werden kann.
Genau.
Aber ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst, mit das beim Analsex, das durch die Risse schneller. Ja. Man hat mehr Verletzungen im oder so im Enddarm.
Ich glaube, das ist nicht unbedingt jetzt dafür gedacht, dass man da reinstößt und deswegen geht's auch eher kaputt. Was da unten
okay.
so geht. Nee, ja. Also. Nein, nicht
Moment, das hat er nicht gesagt.
Nicht moralisch, sondern es ist Moment.
Du meinst biologisch.
Krass, ja, biologisch.
Weißt du, da habe ich schon richtig oft drüber nachgedacht. Aber ey, es hat so viel Analsex gegeben, auch schon vor Hunderten und Tausenden von Jahren angeblich.
Naja, aber damals war ja auch Homosexualität viel verbreiteter noch bei den Griechen.
Warum kann man denn Orgasmen kriegen, wenn man Analsex hat? Frau wie Mann, warum?
Weil das von hinten auf die Prostata drückt beim Mann.
Ja, aber das ist doch kein Zufall. Ich glaube, das ist kein Zufall.
Das werden dann die Ärzte, die den zweiten Podcast dann noch machen, recherchieren müssen und uns beibringen müssen. Ich glaube, das war jetzt erstmal rattig genug hier zum Schluss nochmal. Und willst du noch eine? Nee, das war's jetzt,
nö,
ne? Okay. Ja. Ja gut, dann waren das eure Fragen.
Und uns fehlten die Antworten.
Jaco, das ist ja der absolute Hammer, dass du hier warst. Hast du noch irgendwas zu pitchen, irgendwelche Projekte oder so, die anstehen?
Nein.
Wow. Dann schaut einfach mal bei ihrem Instagram-Kanal vorbei, auch Jaco Wusch, ne?
Jaco Wusch, ja.
Und auch auf dem YouTube-Kanal und abonniert diese Person, denn sie ist toll. Und Andreas?
Das war sehr schön, dass du heute da warst.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr bereichernd.
Fand ich auch.
Wieder viel, es sind immer die wenigen Folgen, wo wir auch mal was lernen, statt uns nur gegenseitig unsere Augstein und Blome, Links- und Rechtsmentalität hin und her zu werfen, bringt das wirklich mal auch Konsens. Fand ich sehr schön. Ja, dann haben wir natürlich noch unsere Unterstützer, die wir hier im großen Stile mal wieder zur Masturbation auffordern, indem wir ihren Namen vorlesen. Ihr könnt uns unterstützen auf Patreon zum Beispiel, indem ihr da supportet. Das gibt euch zum Beispiel diese Folge hier als Early Access, also dann kriegt ihr die schon vor allen anderen und auch noch eine Special-Frage, die wir gleich noch mit der Jaco aufnehmen.
Erstmal vielen Dank an unsere 5-Dollar-Unterstützer. Zum Beispiel danke an Bumba Fritz, Hassmeister Krause, Daniel Elsner, The One and Only, Paul-Erik Glasen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Christiane Engelken, der Marv, zieh in den Krieg trotz Riesenglied.
Wow.
Platin, Niklas, Buenaventura Süls, Fleisch, das enorme Lineal, André K. Ratte, Arte the North Star, Trombonesses, Yannick, Christian Laude, Interfector 7890, C. Mo, Snack Besteck, Benji, Ferry der Ficker, Awesome Fee, Eduard K., Rattenmann, das goldene Piercing, Prinz Albert Piercing, Martin Jobs, Swartkabel, Alexander Kalemba, MC Sniper, Fozias, Marvenger und Next Jam Pam und natürlich der Rattenkönig.
Und unsere 10-Dollar-Spender darunter Mo Nirvana, Würstchenkette, Zimtraucher, Evelyn Schütz, Simon Müller, Basti Winkler und Hans Gock, der sogar 15 Dollar spendet und damit unsere Hauptdomina ist. Danke auch an euch für euren Support.
Haben wir überhaupt schon Tschüss gesagt?
Nee, können wir jetzt machen, ne?
Ja, vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Danke nochmal an Jaco. Wir sind gleich noch hier mit einer letzten Frage auf Patreon unterwegs, aber trotzdem schon mal. Ciao.
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 Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.